herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein. Der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Du weißt schon ganz viel über bedürfnisorientierte Erziehung und auch bindungsorientierte Erziehung und doch kommst du immer mal wieder nicht so richtig in die Umsetzung oder du hast den großen Wunsch, in der Umsetzung zu bleiben, damit du dein Kind mit bedingungsloser Liebe auffüllen kannst und es stärken kannst für das weitere Leben. Vielleicht möchtest du auch unbedingt lernen, klarere Grenzen zu zeigen, liebevoll und voller liebevoller Führung. Dann bist du auf der Bindungsinsel, meinem Mitgliederbereich für Eltern, meinem Wohlfühlort für Eltern genau richtig. Dort begleite ich dich wöchentlich durch kleine Trainingseinheiten, durch eine Bindungsinsel-Sprechstunde und durch ein Live-Q&A einmal im Monat und durch regelmäßige Monatsthemen. Das heißt, du erfüllst auch dein Bedürfnis nach Wissen und Verstehen. Ich liebe die Bindungsinsel, denn dort sind so viele Menschen, die bereits eine so liebevolle Haltung haben, gegenseitig auch füreinander da sind. Der Austausch ist so wertvoll und so inspirierend und ich bin ganz glücklich, dass ich dort als Trainerin ganz viele wundervolle Menschen begleiten darf. Werde Teil der Bindungsinsel, nutze jetzt unbedingt noch den Link zur Anmeldung vom 15.03. bis zum 1. April. Hast du die Möglichkeit, einen Rabattcode einzulösen, den findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und weitere Infos findest du natürlich auch über den Link in den Shownotes zur Bindungsinsel.
Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema wählerische Esser mit Leichtigkeit begleiten. Das ist absolut nicht meine Expertise. Ich kann da zwar psychologisch sehr viel weiterhelfen, nur habe ich mir natürlich eine Expertin eingeladen, die liebe Stefanie, die nämlich Ernährungsberaterin ist und ganz vielen Eltern dabei hilft, dass sie mit ihren Kindern beim Essen in die Leichtigkeit kommen. Liebe Stefanie, herzlich willkommen. Stellst du dich meiner Community einmal vor.
Herzlich willkommen. Danke, Martina, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Steffi. Man nennt mich einfach Steffi, Stefanie Barth, aber Steffi. Ich wohne mit meinen 6-jährigen Zwillingen in München. Und genau, wegen den beiden habe ich auch eigentlich damals die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, weil ich dann einfach, als die beiden in die Beikostphase gekommen sind, gemerkt habe, vor was für einem Wahnsinnsdschungel an Informationen man steht und man liest da was und man liest da was. Und dann war ich sogar bei einem Beikostseminar damals in einem Krankenhaus, muss ich sagen, genau. Und danach dachte ich mir, okay, jetzt reicht's mir, jetzt will ich es einfach selber wissen und habe dann tatsächlich die Ausbildung gemacht, genau, weil Essen für mich halt einfach schon immer so eine Leidenschaft war und gesundes Essen, gesunde Ernährung. Und dann dachte ich mir, jetzt will ich es selber wissen sozusagen und habe dann tatsächlich die Ausbildung zur Ernährungsberatung gemacht und dann auch.
Hast du auch bei Instagram einen großen Account und unterstützt Eltern tagtäglich?
Genau, ja.
Man dich denn, wenn man dich sucht, wie heißt du da?
So ist deine Familie. Das ist mein Instagram-Account. Genau, da habe ich einfach damals gestartet mit Rezepten. Ich dachte mir, ich zeige jetzt einfach mal ein paar gesunde Rezepte. Und dann war das so ein Prozess und hat sich entwickelt zu immer mehr Fragen, immer mehr Infos habe ich dann auch gegeben und habe dann eben auch ganz schnell festgestellt, was halt so für Themen bei den Eltern sind. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen umgewandelt, eben auch dann dazu, dass ich eben vor allem die Rezepte zeige, wie man halt ganz gut Gemüse einmogeln kann, wegen dem wählerischen Kind eben. und dann habe ich halt immer wieder festgestellt, was halt so eigentlich die Themen sind und habe mich halt dann immer noch mehr damit beschäftigt, wo denn eigentlich die Fragen herkommen und wo eigentlich das wählerische Kind herkommt und was eigentlich so das Problem an der ganzen Sache ist, ja.
So, das ist so spannend, weil ich glaube, wir können heute ganz viele praktische Beispiele geben, wenn die Leichtigkeit kommt. Bei mir ist es ja so ein Herzensanliegen, dass Essen etwas sein darf, was ganz viel Freude macht. Unsere kleinen Kinder sind ja tagtäglich immer wieder in der Situation und Essen kann ja so viele Bedürfnisse auch erfüllen. Und es gehört einfach dazu und es ist wichtig, dass wir, glaube ich, auch eine gewisse Kultur in der Familie etablieren, damit auch Kinder später, wenn sie erwachsen sind, einen ganz guten und gesunden Bezug zum Essen haben und vor allem viel Freude dran haben.
Genau, und diese typischen ersten 6 bis 8 Jahre entscheiden ja im Prinzip schon fast über das ganze Leben, ne? Also wie man halt Essen wahrnimmt, was Essen oder Ernährung für einen ist, wie gerne man sich an einen Tisch setzt, wie gerne man isst im Beisein von anderen Menschen. Das hat ja so viel damit zu tun, was man ja eben genau in diesen frühen Jahren erlebt hat.
Ja, liebe Stefanie, die wählerischen Esser. Ich glaube ja, es gibt nicht so wirklich wählerische Esser. Du hast dazu ja auch eine Meinung. Wir haben gerade vorab schon so ein bisschen gesprochen, Stefanie. Was ist dir denn bewusst geworden durch deine Ausbildung und durch die ganze Erfahrung jetzt als Ernährungsberaterin, was es mit den wählerischen Essern oder Esserinnen so auf sich hat?
Dass Kinder einfach sehr schnell als wählerische Esser bezeichnet werden, weil sie halt einfach viele Dinge von Grund auf ab einem bestimmten Alter nicht mehr essen. Und es fällt halt Eltern sehr stark auf, denn es ist ja so, das Kind kommt in die Beikost und dann wird ihm ja auf Brei gelöffelt oder man macht Baby-led Weaning, spielt keine Rolle. Meistens ist das Kind bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fast alles, was man ihm so vor auf den Löffel gibt, sagen wir jetzt einfach mal so. Und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt hört es auf. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Autonomie einsetzt. Und das ist einfach evolutionstechnisch ganz super begründbar, weil in dem Moment, wo die Kinder angefangen haben, sich von der Elterngruppe zu entfernen und autonomer zu werden, mussten sie ganz einfach aufhören, alles zu essen, was sie gefunden haben. Denn ein nicht wählerisches Kind oder nennen wir es jetzt einfach mal ein mutiger Esser, wäre eben zu diesem Zeitpunkt damals sehr schnell ein, nicht mehr vorhandenes Kind gewesen. Denn es hätte verdorbene Sachen gegessen, womöglich, es hätte giftige Sachen gegessen. Und dementsprechend bitter, grün kommt einfach bei Kindern meistens nicht gut an, weil das eben Zeichen sein können für Dinge, die eben verdorben oder giftig sind.
Das heißt, ein Kind sorgt eigentlich ab der Autonomiephase durch sein Verhalten für sich und probiert deswegen die Sachen nicht unbedingt.
Natürlich, ja, es hat für sein Überleben gesorgt und die wählerischen Esser, die Gene der wählerischen Esser haben sich halt eben weiter verpflanzt, sagen wir jetzt mal. Aha. Die anderen haben halt einfach nicht überlebt, ja, man muss es ganz klar so sagen. Und jetzt denken natürlich immer alle, ja, das ist ja schon so lange her. Natürlich ist es so lange her. Aber wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, ich habe letztens so einen tollen Satz gelesen in einem Museum, wenn man die Menschheitsgeschichte in einen 24-Stunden-Tag packen würde, dann wäre der moderne Mensch 2 Minuten vor Mitternacht. Mhm. Das heißt, es liegt so viel hinter uns, was einfach alles noch in uns drin schlummert. Und das ist eben genau das. Und das kriegst du halt.
Wir haben schon mal die Begründung dafür, warum Kinder das tun. Ich glaube, das ist schon mal sehr beruhigend für viele Eltern, dass sie nicht denken, es stimmt irgendwas nicht mit meinem Kind.
Genau, es ist ganz normales Verhalten.
Genau, und jetzt ist die Frage, wie gehen Eltern damit um, wenn ihr Kind aus ihrer Sicht wählerisch ist? Da wollen wir heute ja ganz viele Empfehlungen geben.
Genau, also ich glaube, erstmal ist wichtig zu wissen, dass Vitamine und Nährstoffe im Körper Wochen, Monate und manche sogar Jahre gespeichert werden. Das heißt, wenn wir bei diesem Typischen sind, mein Kind isst nur Nudeln zurzeit mit nichts, dann ist es nicht schlimm und es geht sogar wochenlang gut. Parallel dazu darf man natürlich auch sagen, wo wir bei der Leichtigkeit sind, das machst du natürlich als Eltern auch so lange, wie du möchtest. In dem Moment, wo du sagst, okay, es gibt jetzt keine Nudeln mehr, dann gibt es eben keine Nudeln mehr. Und dann darf man das auch liebevoll begleiten, dass das Kind dann eben traurig darüber ist oder auch wütend darüber ist. Aber dann natürlich, dann darf man auch mal wieder was anderes servieren. Aber trotzdem wichtig zu wissen, das Kind hat deshalb keinen Nährstoffmangel. Das kann man schon über eine gewisse Zeit machen.
Mhm. Ja. Und ganz spannend, weil ich kenne ja zum Beispiel viele Eltern, die ganz stark darauf achten,
dass wie viel Portionen Gemüse, wie viel Portionen Obst am Tag gegeben werden. Das ist ja auch ein wahnsinniger Druck, den Eltern sich, glaube ich, machen, weil sie immer denken, es ist meine Aufgabe und Fürsorgepflicht, genau darauf zu achten, was mein Kind alles isst. Vielleicht kannst du da nochmal so eine Einschätzung geben, wie viel Obst und Gemüse ist dann wirklich nötig? Wie wichtig ist es, sich da ganz strikt dran zu halten?
Genau, also ganz strikt dran zu halten, macht in dem Moment ja immer Druck und Druck führt ja nie dazu, dass irgendwas gut wird. Ne? Also alles, was nur mit Druck funktioniert, funktioniert im Prinzip ja gar nicht. Solange das Kind fit und gesund ist, gibt es im Prinzip ja erstmal kein Problem. Ja. So, und dann schauen wir einfach, wie mag denn das Kind die Dinge gerne essen? Also wie können wir dem Kind diese gesunden Dinge schmackhaft machen, ja? Und es geht jetzt nicht darum, dass wir da jetzt einen Rohkostteller hinstellen mit Sellerie und Karotten und Paprika und das Kind muss das essen, sondern schauen wir halt, wie wir den Sellerie und die Karotten gut ins Essen reinbekommen, dass es das Kind vielleicht überhaupt nicht merkt. Und wenn das Kind gerne Nudeln mit Tomatensauce isst, was ja so der Klassiker wäre, dann machen wir halt die Nudeln mit Tomatensauce und dann machen wir halt in die Tomatensauce auf jeden Fall Karotten mit rein, auf jeden Fall Sellerie mit rein, auf jeden Fall Zwiebeln mit rein und gutes Olivenöl mit rein. Und dann verarbeiten wir das Ganze so, dass eben keine Riesenstücke drin sind, sondern wir pürieren das, was übrigens die Karotte auch viel besser für den Körper macht und das Vitamin A dann viel besser aufgenommen werden kann. Das ist ja wieder das Nächste, dass man ja dann auch wieder so Tricks haben kann, wie Vitamine überhaupt im Körper dann aufgenommen werden. Und dann gibt man die Tomatensauce auch nicht auf die Nudeln. Das ist auch so was Klassisches, was Kinder nicht mögen, wenn etwas vermischt ist. Wählerisches Kind, es muss sehen, was es ist. Es muss selber entscheiden können. Es kann die Nudeln nehmen und in die Soße eindippen und dann so essen.
Das hilft also, wenn die Kinder die Sachen auch getrennt selber eignen. Das ist auch wieder Autonomiebedürfnis.
Autonomiebedürfnis und erkennen können, was man isst. Genau.
Ja, ganz, ganz spannend. Das heißt, du würdest also nicht sagen, es braucht unbedingt immer strikt diese 5 Mahlzeiten, sondern es braucht viel mehr Leichtigkeit. Das hast du schon so ein paar Tipps genannt. Ich finde die Idee auch mit der Tomatensauce und da das Gemüse reinmachen total wertvoll. Gibt es da noch so ein paar Alltagshacks, die du empfiehlst, damit Gemüse und Obst trotzdem irgendwie in das Kind reinkommt?
Ja, genau. Also was ich liebe zum Beispiel und was ich immer wieder den Tipp gebe, ist einfach auch mal so eine Tagesstruktur anschauen. Hat das Kind denn überhaupt Hunger? Das ist ja auch so ein Riesenthema, ne? Viele Kinder snacken ja den ganzen Tag so vor sich hin. Auch viele Kinder, denke ich, bekommen auch immer wieder Snacks, damit sie was zu tun haben. So typisch im Kinderwagen oder im Buggy sieht man das ja auch. Und wenn jetzt natürlich ein Kind immer wieder isst, hat es halt vielleicht auch gar keinen Hunger zu den großen Essenszeiten. Ist auch so ein Thema.
Das heißt, Eltern unterschätzen dann, dass das Kind eigentlich schon sehr viel zu sich genommen hat und machen sich dann bei den Hauptmahlzeiten Sorgen, dass es da zu wenig essen könnte.
Schau mal, so ein Kindermagen ist so groß wie eine geballte Faust. Also ja, jetzt ist es ganz schön wenig, ne? Und der ist ja recht schnell voll. Im Prinzip nach so einer halben Banane ist so ein Kind ja satt.
Ja.
Und dann kann man halt nicht verlangen, dass nach einer halben Stunde dann Mittagessen gegessen wird. Ne? Genau. Was Essen wahnsinnig spannend macht, ist es mitzunehmen. Ich bin großer Fan davon, Suppen in Thermosflaschen zu füllen und damit in den Wald zu gehen, einen Waldspaziergang zu machen, sich auf einen Baumstumpf zu setzen und dann eine Gemüsesuppe zu essen. Ist ein Wahnsinnsabenteuer und Kinder lieben das. Und die schmeckt dann hundertprozentig auch besser als daheim am Esstisch.
Das heißt, ganz wichtig, das würde ich jetzt wieder auch aus meiner psychologischen Perspektive sagen, welches Klima entsteht, wenn wir essen? Das heißt, es geht ein bisschen darum, dass wir vielleicht nicht immer nur dieses Bild im Kopf haben, das Kind muss ruhig am Tisch sitzen und brav die Sachen essen, sondern es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in welchem Kinder gerne essen und mit Freude und vielleicht sogar noch gleichzeitig das Bedürfnis nach erstens Autonomie, nach Abenteuer und vielleicht auch nach Gemeinschaft erfüllen, oder?
Genau, und natürlich auch nach Gemeinschaft auch vielleicht, dass das Kind etwas dazu beitragen möchte. Es darf mitkochen, es darf was dreckig werden. Also das Kind darf auch schmutzig werden, finde ich, oder? Wenn man isst, es muss nicht den Mund abwischen ständig, nicht, nein, gar nicht. Und was definitiv...
Ich liebe die Idee mit dem Spaziergang und der Thermoskanne, da kriege ja ich gleich Lust drauf, die Suppe zu essen.
Ja, wir machen das regelmäßig, das ist super und das macht den Kindern Spaß. Und wenn die einmal 1,5 Stunden durch den Wald gefetzt sind, dann haben die Hunger und dann schmeckt die Suppe richtig gut, auch definitiv, ja.
Oh ja, lass uns da gerne nochmal ein paar Ideen sammeln für solche Momente, dass das Essen und die Umgebung entspannter für das Kind wird.
Ja, absolut. Denn was natürlich keinen großen Appetit macht, sind eben auch Maßregelungen am Tisch. Ne? Also, dass wir unseren Kindern eine Essenskultur beibringen, selbstverständlich. Aber ich denke, das muss auch nicht immer sein und das muss auch nicht in der Situation sein. Ja? Und ich glaube auch, dass zu Hause eine andere Leichtigkeit am Esstisch herrschen darf als in einem Restaurant. Also meine beiden sind jetzt 6 und die wissen sehr genau, dass wir zu Hause uns anders benehmen am Esstisch als im Restaurant. Ich gehe mit meinem mittlerweile sehr gerne essen. Und ich bespreche, bevor wir ins Restaurant gehen, dann sage ich ganz klar, seid ihr bereit, ins Restaurant zu gehen? Könnt ihr? Damit meine ich, habt ihr euch genug ausgetobt? Schafft ihr es, still zu sein? Schafft ihr es, sitzen zu bleiben? Okay, ja. Natürlich, die sind jetzt 6. Mit einem 3-Jährigen funktioniert es noch nicht so gut, aber vorbereitend kann man das schon machen. Und dann gehen wir ins Restaurant und dann sitzen die da. Keine 2 Stunden, ganz klar. Aber wir essen dort etwas, wir haben auch was zum Malen oder so dabei und dann gehen wir halt wieder. Und zu Hause, natürlich, die essen 5 Minuten und dann sind die wieder weg, ja.
Genau, und vielleicht sind auch zu Hause die Ellbogen mal auf dem Tisch und die ganzen Essmanieren sind zu Hause anders und sie können dann trotzdem mit der Zeit alles anwenden, auch dann draußen. Genau, und das, ich glaube, das ist auch fast dieses Vertrauen, das wir Eltern geben dürfen, dass Kinder am Vorbild lernen und dass sie ja genau beobachten, wenn wir gute Tischmanieren oder Essmanieren haben, dass sie das mit der Zeit von uns übernehmen werden. Und dass es dann nicht bedeutet, wenn sie es zu Hause nicht immer machen, dass sie es eben auch woanders nicht können. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wertvoller Hinweis.
Absolut, genau. Also Kinder sind ja einfach auch kompetent darin, verschiedene Situationen eben anders zu meistern. Und die wissen ja auch, dass man sich im Kindergarten anders benimmt als zu Hause, ja, oder später in der Schule und daheim. Und das ist doch ganz wunderbar, dass man daheim eben so eine Höhle schafft, so ein Safe Place, ja. Und dann wissen die Kinder eben, hier kann ich halt auch mal ganz anders essen.
Genau, vielleicht auch mal ein Picknick auf dem Wohnzimmerboden machen. Oder was ich ja auch total liebe, ist, weil Kinder ja oft auch nach der Kita oder der Schule so unterzuckert sind, dass sie dann direkt danach vielleicht irgendwo auf einer Bank, dass es da eine kleine Pause gibt. Im Bayerischen heißt es ja Brotzeit, ja. Genau. Das heißt, dass immer wieder auch so kleine Momente genutzt werden, um gemeinsam Freude am Essen zu haben und das Ganze auch ein kleines Abenteuer für die Kleinen ist.
Absolut, ja, genau. Essen ist ja auch ein Abenteuer. Essen ist doch was so Großartiges, oder? Ich liebe das so sehr und ich finde es so schade, dass es eben so, ja, so klischeebehaftet ist und dann eben, ja, das nimmt den Appetit.
Das stimmt. Und die Leichtigkeit und Freude beim Essen. Ja. Eine Frage, die mich immer wieder erreicht, ist das Thema Zucker. Genau. Hast du dazu eine klare Haltung? Was empfiehlst du Eltern, wenn gerade auch Kleinkinder schon sehr viel Zucker essen wollen? Wie gehst du da in die Beratung?
Genau, also ich würde sagen, man muss sich da auch immer die Lebensumstände anschauen und ganz individuell entscheiden. Es ist ja ganz häufig so, dass ja ein erstes Kind viele Jahre manchmal keinen Zucker isst und ein zweites Kind dann schon, weil das erste Kind ja schon Zucker isst. Und dann, ja, also das ist ja so der Klassiker. Damit geht man natürlich ganz anders um und dann schaut man sich natürlich auch an, was steckt denn eigentlich wieder für ein Bedürfnis dahinter, dass das Kind denn vielleicht sehr viele Süßigkeiten will, ne? Also was verbindet das Kind zum Beispiel mit der Süßigkeit? Also wenn es jetzt da schon um 10 Uhr Vormittag losgeht, Mama, kann ich was Süßes haben? Braucht das Kind jetzt wirklich was Süßes oder steckt vielleicht was ganz anderes dahinter? Was ist denn das für ein Bedürfnis? Also was verknüpft das Kind mit Süßigkeiten?
Aber das sprichst du so was Wichtiges an, weil ich ja auch der festen Überzeugung bin, dadurch, dass ja auch Essen oder Süßes auch an die Muttermilch erinnert, ist es ja häufig auch das Bedürfnis nach Kuscheln, nach Nähe, nach Zuwendung. Also das ist so meine Erfahrung, dass häufig hinter dem Bedürfnis nach Süßigkeiten eigentlich dieses Bedürfnis nach Mama-Nähe oder Geborgenheit, Kuscheln steckt. Kannst du das auch so bestätigen?
Also erstens dieses Bedürfnis nach Geborgenheit, weil ich glaube, viele sagen auch, okay, jetzt machen wir es uns gemütlich und essen ein paar Kekse, weißt du? Und dann kann man das ja schon miteinander verknüpfen. Vielleicht braucht es die Kekse ja gar nicht, dass wir es uns gemütlich machen, ja? Vielleicht können wir es uns ja auch gemütlich machen ohne Kekse. Oder eben auch Langeweile, denke ich, ist auch ein großes Thema. Ne? Boah, mir ist langweilig, jetzt was Süßes.
Unterforderung. Ja.
Unterforderung, Langeweile. Und ich versuche das dann eben immer umzulenken, aber so umzulenken, dass ich nicht sage, nee, es gibt jetzt nichts Süßes, sondern, du würdest gern was Süßes haben, das verstehe ich, sage ich auch immer. Ich sage auch ganz oft, ich hätte jetzt echt Lust auf was Süßes, weil ich finde, das der zeigt einfach auch, dass es menschlich ist. Ne? Ich habe auch mal Lust auf was Süßes, ja, selbstverständlich. Und dann sage ich aber auch ganz klar, habt ihr Lust, dass wir rausgehen?
Ja.
Also nicht, das heißt, nein, es gibt jetzt nichts Süßes, sondern, ah, okay, ihr habt Lust auf was Süßes, lasst uns doch erstmal rausgehen.
Mhm, genau. Das heißt, wichtig ist auch, da bin ich ganz bei dir, auch so psychologisch gesehen, dass es ganz wichtig ist, Kindern zu zeigen, hinter dem Wunsch, was Süßes zu essen, steckt nicht immer das eigentliche Bedürfnis. Und dann ist es vielleicht, kann man sogar vielleicht sogar so weit gehen und sagen, oh, eigentlich habe ich gerade, ich will gerade was Süßes, nur eigentlich bin ich gerade eher müde. Oder zum Beispiel mir ist so, wenn mir kalt ist, habe ich Lust auf was Süßes. Und dass ich dann zum Beispiel auch sage, hey, ich habe gerade, will eigentlich was Süßes, nur eigentlich ist mir kalt, ich mache mir mal eher eine Wärmflasche. Das heißt, Kinder lernen dann ja auch am Vorbild, dass manchmal was anderes dahinter stecken könnte. Und weißt du, was ich gerade spannend fand? Du hast doch gesagt, wie war das nochmal gleich? Dieses eine Beispiel, vielleicht gerade einen Faden verloren, du hast gerade ein ganz spannendes Beispiel genannt, das fällt mir vielleicht nachher wieder ein. Jedenfalls danke nochmal, dass du darauf hinweist, ein anderes Bedürfnis könnte dahinter stecken. Was machen wir denn jetzt, wenn ein Kind Gemüse und Obst so ganz verweigert und wirklich wochenlang, wie du schon gesagt hast, nichts eigentlich zu sich nimmt, immer nur Nudeln und Pasta isst? Was ist da so deine Empfehlung, außer jetzt zu sagen, okay, wir mischen das irgendwo drunter? Braucht es da dann doch irgendwann ein bisschen liebevolle Führung? Weil es könnte sich jetzt vielleicht auch so anhören, ja, das wird schon alles, man muss es nur anbieten und dann läuft es schon. Oder gibt es da dann wirklich auch so ein bisschen diese, wie du schon gesagt hast, Führung, die es dann manchmal braucht?
Absolut, ja, natürlich. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt sagt, man kann jetzt halt auch essen und tun, was es will. Nein, das darf man ja dann auch immer so nicht verstehen, natürlich, gell? Aber liebevolle Führung, genau. Also Nudeln gibt es so lange, wie man das selber für sich vertreten kann als Eltern. Und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es halt einfach keine mehr. Und dann wird das Kind wütend und dann wird es vielleicht traurig und dann begleiten wir das. Und ganz konkret würde ich sagen...
Ganz kurz zur Begleitung, das wäre dann das Kind weint zum Beispiel und
schreit
und sagt... Und dann ganz wichtig finde ich auch immer, dass dann an der Stelle dieser Frust auch da sein darf. Und das Schwere ist ja in dem Moment, das auszuhalten. Also auch dann zu sagen, ich weiß, du hättest jetzt so gerne Nudeln und die schmecken dir so gerne. Nur ich als deine Mama entscheide, dass dein Körper auch mal was anderes braucht, weil ich verantwortlich für deine Gesundheit bin. Und dann ist es, glaube ich, diese Empathie, die dem Kind hilft und die innere Klarheit, dass ich das Richtige tue. Also wirklich auch dahinter zu stehen und zu wissen, ich mache das jetzt nicht, um mein Kind zu bestrafen, dass es keine Nudeln mehr gibt, sondern ich mache das aus der Fürsorge heraus und schon spürt dein Kind wieder, du bist auf seiner Seite und kannst dann auch diesen Frust besser aushalten. Ich kenne halt viele Eltern, die ganz schwer aushalten können, wenn das Kind dann sauer wird, frustriert ist. Und genau, da möchte ich wirklich ermutigen, da durchzugehen, auch an einer gewissen Stelle, wenn es gefährlich für den Körper wird oder einfach auch andere Nährstoffe wichtig sind, das auch auszuhalten. Das ist, glaube ich, hart
für manche. Und das ist ja auch ein Geschenk ans Kind, eine Frustrationstoleranz. Das muss man ja immer wieder sagen. Es ist ja ganz wunderbar, dass das Kind eben sauer sein darf. Und dann begleitest du es eben und dann sagst du halt, und jetzt gibt es keine Nudeln mehr und jetzt schauen wir uns zusammen Bilder an oder etwas wie das und entscheiden, was es sonst gibt. Und ich meine, es gab letzte Woche Einhornpfannkuchen, die waren pink. Und in die Pfannkuchen waren einfach mal ein halbes Kilo rote Beete eingemischt. Wie cool ist denn das bitte? Und welches Kind sagt dann Nein dazu? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das ist halt so, man muss sich halt was einfallen lassen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich eine halbe Stunde hinstellt und irgendwelche Tierchen schnitzt. Nein, gar nicht. Kinder brauchen keine geschnitzten Brotzeittierchen. Also um Gottes Willen, wenn man Spaß daran hat, darf man das gerne machen. Ne? Aber man muss jetzt keine Krabbe auf den Esstisch zaubern mit Apfelschnitzen, ne? Sondern man darf sich halt auch hier einfach ein bisschen was einfallen lassen. Und Kinder brauchen ja ganz wenig für Fantasie. Ne? Und ich bin mir ganz sicher, dass dann, ja, zum Beispiel eben, wenn man dann sagt, es geht nichts anders als Nudeln, also erstmal dabei begleiten, dass es dann halt eben keine Nudeln mehr gibt. Und dann schauen wir gemeinsam, was es gibt. Und auch ganz wichtige Sache finde ich immer, du als Eltern bist dafür zuständig, was eingekauft wird. Ja. Es ist unsere Verantwortung, was es zu essen gibt. Das Kind entscheidet, wie viel es isst und wann es isst. Aber wir entscheiden, was es gibt im Prinzip. Und wir entscheiden, was eingekauft wird. Und das ist so, so wichtig. Gell? Was ist in diesem Kühlschrank drin?
Was hältst du denn dann von diesen, es gibt ja viele Eltern, die 5 verschiedene Sachen kochen.
Oh, ja. Wenn man Spaß daran hat.
Ich glaube, die wenigsten haben Spaß daran. Ich glaube, viele sind davon gestresst.
Das glaube ich allerdings auch. Also in dem Moment, wo man davon gestresst ist und das ist nicht die innere Haltung, würde ich es halt einfach nicht machen. Ja? Würde ich es nicht machen.
Da verschiedene Sachen auch anbieten, also weil das ist, glaube ich, auch wieder dieses Autonomiebedürfnis, dass auf dem Tisch vielleicht dann die pinken Pfannkuchen stehen und noch andere Dinge und das Kind darf sich selber auch nehmen, oder? Weil ich kenne auch viele, die den Kindern ja die Sachen schon auf den Teller legen.
Das Kind darf sich selber nehmen. Ich finde auch, dass das Kind auch mehr nehmen darf, als es wirklich ist. Also immer dieses, wir nehmen nur so viel auf den Teller, wie man isst. Mei, keine Ahnung. Also wenn wir jetzt wo zu Gast sind, ja, wenn es bei mir zu Hause ist, dann gebe ich es halt wieder zurück. Ich finde das nicht schlimm. Das Kind darf sich selber nehmen und natürlich darf das Kind auch immer nach einer Alternative verlangen. Aber die Alternative wäre halt jetzt in meinem Fall kein Nutella-Brot. Ja, also ich würde jetzt als Alternative zum Mittagessen kein Nutella-Brot anbieten, sondern
eben Käsebrot.
Eine gesunde Alternative. Ja? Und da wären wir eben wieder beim Thema, was kaufe ich ein, was habe ich zu Hause. Weil wenn das Kind jetzt natürlich den Kühlschrank aufmacht und der ist voll mit Süßigkeiten und mit Wurst und mit, weißt du, was ich meine, dann natürlich wird es wahrscheinlich jetzt nicht den Apfel sich aussuchen, ja.
Genau, auch nochmal ganz wertvoll. Jetzt, ich habe den Faden wieder gefunden, ist ein Beispiel von vorher eingefallen. Das ich nur unbedingt nochmal hervorheben möchte, weil das so viel Relevanz hat. Du hast gesagt, wir setzen uns jetzt hier hin und machen es uns mit Keksen gemütlich. Das war dein wertvolles Beispiel. Und das führt ja dazu, dass das Kind abspeichert, immer wenn es gemütlich ist, brauche ich was Süßes.
Ja,
das haben ja zum Beispiel Erwachsene auch. Jetzt trinkt man erstmal ein und lassen das Wochenende zum Beispiel ausklingen. Ja? Auch da entsteht automatisch Alkohol, steht in Verbindung mit Entspannung. Und genau dieses Thema dürfen wir verhindern, dass Kinder immer denken, sie brauchen was Süßes, um entspannen zu können. Das heißt, man sollte grundsätzlich eigentlich Gefühle nicht mit Essen regulieren. Und das ist ja so mein Herzensthema, dass ich immer sage, Kinder brauchen mit der Zeit gesunde Strategien, um mit Emotionen umzugehen. Und häufig wird eben unbewusst, auch weil wir selber manchmal so aufgewachsen sind oder es am Beispiel der eigenen Eltern gesehen haben, Essen eingesetzt, um Gefühle zu betäuben, zu beruhigen, um auch als Belohnung wird es teilweise eingesetzt und davon dürfen wir, glaube ich, loslassen, wenn wir wirklich möchten, dass Kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren.
Ja, ganz genau, denn diese zwei Sachen haben nichts damit zu tun und ich würde sogar behaupten, dass dieses, komm, lass uns mal einen trinken, weil es gerade so gemütlich ist, vielleicht sogar davon kommt, lass uns mal ein paar Kekse essen, weil es gerade so gemütlich ist, weißt du, was ich meine? Das ist so vielleicht der Vorreiter davon, genau. Ja, oder auch eben, wie du sagst, als Belohnung.
Ja.
Oder als Ablenkung, wo wir wieder beim Thema wären, Snacks im Buggy, dass das Kind sitzen bleibt. Ja, so
Ablenkung vor unangenehmen Gefühlen kenne ich auch. Wenn ich frustriert bin und was nicht machen möchte, ja, weil zum Beispiel so eine Buchhaltungsgeschichte, auf die ich keinen Bock habe, dann ist wirklich der Gang zum Süßigkeiten-Schrank relativ wahrscheinlich. Ja? Das heißt, und sich dabei auch zu ertappen und selber auch die eigenen Muster zu erkennen, ist da sicher auch wichtig, weil Kinder beobachten das ja. Weil ich weiß, meine Mama hat das früher auch gemacht. Die hat dann, wenn sie was nicht machen wollte, auch gerne mal was Süßes gegessen.
Genau. Oder eben auch dieses, boah, das war jetzt so ein anstrengender Tag, jetzt habe ich mir aber echt was verdient.
Oh ja, stimmt, du hast recht, das ist auch so. Ja, genau. Da wirklich auch auf das Wording ein bisschen zu achten und den Kindern das entsprechend vorzuleben, finde ich sehr, sehr wertvoll. Dann, was empfiehlst du denn, weil die Frage erreicht mich auch oft, wenn Kinder so gefühlt ganz, ganz, ganz wenig essen?
Mhm. Ja, auch hier wieder, geht es dem Kind gut? Mhm. Ist es fit? Hat es Lust, sich zu bewegen? Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann ab zum Kinderarzt, ganz klar. Und ich denke, da braucht man dann echt auch einen guten Kinderarzt dafür. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wenn das Kind einfach fit ist, spricht ja erstmal überhaupt nichts dagegen. In dem Moment, wo es natürlich schlapp ist oder müde oder antriebslos. Und natürlich auch hier ist das Kind insgesamt traurig, gibt es einen Grund, warum es nichts ist. Das ist natürlich was ganz was anderes als ein fröhliches Kind, was durch die Welt hüpft und halt einfach mal wenig ist, auch wieder, ich erinnere daran, wie klein der Magen von so einem Kind ist. Ne?
Genau, also, und auch da wieder realistischer Blick, immer, ist es wirklich wenig. Gell?
Ja, genau, es ist wirklich wenig, was da so reinpasst. Und aber ja, klar, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist krank, ab zum Arzt. Ja, das ist natürlich wieder was ganz anderes. Ja.
Da nochmal ganz bewusst drauf zu achten. Ganz was ja auch manchmal passiert ist, das erlebe ich manchmal so auf der psychosomatischen Seite, dass Kinder gerade in Phasen, in denen es ihnen dann nicht gut geht, sehr anhänglich werden, sich dann auch gar nicht mehr bewegen und natürlich dann deswegen auch weniger Hunger haben. Das kann dann auch so ein blöder Teufelskreis werden. Gerade wenn Kinder zum Beispiel in einer Übergangsphase sind, ein Geschwisterchen auf die Welt kommt oder nach der Einschulung oder vielleicht auch in der Kita-Eingewöhnung, dass es dann eben auch da wieder wichtig ist, für ausreichend Bewegung zu sorgen und frische Luft, damit auch der Körper und wieder Hunger bekommt. Das ist auch so was, was ich öfter mal erlebe, dass dann diese Bedürfnisse, gerade Bewegung und frische Luft und Aktivität vom Körper unerfüllt sind und deswegen vielleicht auch der Appetit leidet. Natürlich steht dann meistens noch was Emotionales dahinter.
Absolut, ja. Ich denke sowieso, dass frische Luft und Bewegung ganz, 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 ganz wichtig sind natürlich für die Kinder. Ja, klar. Aber auch nochmal, was mich ja auch ganz oft erreicht, ist eben genau der Gegensatz dazu, dass dann Leute sagen, mein Kind isst zu viel. Ja. Und natürlich, da darf man dann auch hinschauen ab dem Zeitpunkt, wo es ungesund wird. Aber erstmal grundsätzlich einem Kind Essen zu verbieten, weil man denkt, es ist zu viel, ist natürlich schon auch schwierig, ne? Also wenn es dann heißt, mein Zweijähriger isst zu viel, ich muss ihm das Essen wegnehmen, dann ist halt die Frage, was ist denn zu viel? Und der hat eigentlich mit 2 Jahren schon noch ein sehr gutes Gefühl dafür, was er essen kann, ne?
Okay, da würdest du dann eher die Sachen, die das Kind isst, wahrscheinlich ersetzen, damit sie vielleicht nicht so kalorienreich sind? Oder wie macht man das?
Genau, dann? Ich würde hier natürlich einen Unterschied machen. Was ist denn der Zweijährige viel? Ist da ein Riesenteller Kartoffeln oder ich hoffe jetzt nicht ein Riesenteller mit Marmeladenbrot, aber ja, natürlich, ja. Warum, was ist da denn zu viel? Weil ja gerade sowas wie Süßigkeiten natürlich unser Sättigungsgefühl jetzt nicht besonders anspricht. Ja, davon wollen wir ja eigentlich immer mehr und mehr haben. Auch evolutionstechnisch bedingt alles, was salzig und fettig und süß ist, das essen wir gerne, weil wir wissen, wir essen davon jetzt viel, weil, ja genau, weil wer weiß, wann es wieder was gibt, gell?
Genau, richtig. Oh, warum also, ist das eigentlich so? Das ist so spannend, weil, wie du schon sagst, oh, Pommes kann ich nicht genug bekommen oder auch natürlich Süßes. Wie du gerade, was hast du noch gesagt? Salziges, Salzstangen zum Salz. Beispiel, kann man ja auch nicht aufhören.
Salz, ja, das ist einfach so wichtig für unseren Körper schon immer gewesen, Salz und Fett. Und Süßigkeiten natürlich auch, übrigens auch Umami, ne, diese Geschmacksrichtung, was erst seit ein paar Jahren so wirklich bekannt ist, signalisiert unseren Körper Protein, der wichtigste Nährstoff für uns. Ohne Protein würden wir sterben und Umami, also dieser Geschmack, der in Glutamat, ne, Glutamatgeschmack, dieses Bitteln auf der Zunge, ja, das ja auch Chips und so haben, davon wollen wir auch immer viel, viel essen, weil unser Körper denkt, oh, Protein, her damit.
Ja. Oh, finde ich jetzt so spannend, weil ich denke gerade so an meinen nächsten Einkauf, Steffi. Was ist denn so empfehlenswert, wenn Eltern einkaufen gehen? Wir hatten ja gerade schon gesagt, als Elternteil sind wir dafür verantwortlich, was eingekauft wird, was es zu Hause auch gibt. Ja. Was ist denn da so auf deiner Einkaufsliste?
Oh, auf meiner Einkaufsliste. Ich kann auf jeden Fall sagen, was ganz viele nicht auf meiner Einkaufsliste
ist. Okay, damit können wir auch anfangen.
Auf meiner Einkaufsliste ist wahnsinnig viel Obst und Gemüse. Ich schmuggel das aber alles tatsächlich in die Gerichte ein. Also meine Kinder sind jetzt auch nicht die, die jetzt die Blumenkohlröschen so essen, gell? Also nein, definitiv nicht. Auf meiner Einkaufsliste landet tatsächlich fast keine Süßigkeit. Wir sind aber sehr viel unterwegs, muss ich sagen. Also wir essen sozusagen das Süße eher draußen. Also ich bin eher so die in eine Eisdiele geht oder ich komme schlecht an einem Crepe-Stand vorbei, sowas, ja. Daheim Süßigkeiten habe ich eigentlich fast nicht, weil es mich eigentlich so nicht interessiert. Fertigprodukte gibt es bei mir zum Beispiel eigentlich gar nicht. Also mal wieder beim Thema Geschmacksverstärker, Glutamat. Das ist natürlich etwas, woran sich der Körper sehr schnell gewöhnt. Und wenn mal so eine Geschmacksprägung stattgefunden hat, ist es ganz schwierig, diese zarten Knospen im Mund wieder davon wegzugewöhnen, ja.
Zum Beispiel, dass die Tiefkühlpizza, Chips, ich denke jetzt an so Süßspeisen oder Nachspeisen oder so, das sind die Sachen ja überall drin, oder?
Ja, ja, und Dosen und fertig eingefrorenes Essen und etwas wie das.
Ja.
Ja. Es ist einfach so, dass man es selber viel gesünder machen kann, günstiger auch. Das Thema ist ja auch bei vielen immer wieder da. Es ist viel günstiger, einfach selber zu kochen. Es ist viel gesünder. Und es kann wahnsinnig einfach sein. Man braucht diese Fertigsachen wirklich nicht. Und das ist halt teilweise echt richtig viel Entschuldigung, Schrott drinnen. Das muss man schon wirklich sagen, ja.
Ja, das heißt, du hast ganz viel Obst, ganz viel Gemüse. Hast du da noch mal besondere Empfehlungen, was für Kinder besonders gut funktioniert bei dir?
Meinst du jetzt Obst und Gemüse?
Ja.
Ja, also auch hier wieder alles, was grün ist, ist natürlich schwierig. Deshalb versuchen wir es dann schon so zu machen, dass es vielleicht eher rot ist, ja.
Okay, weil grün, wie gesagt, erinnert an giftig, gell?
Das grün erinnert einfach oft an giftig. Wir haben zum Beispiel auch eine Zucchini-Soße und damit die auf gar keinen Fall grün ist, es gab letztes Mal gesunde Käsespätzle, genau, und in diese Käsespätzle-Sahnesoße habe ich eine ganze Zucchini eingemogelt und die habe ich halt vorher geschält, damit die grüne Schale von der Zucchini weg ist, weil innen drinnen ist die Zucchini weiß. Kein Mensch hat diese komplette Zucchini da drin gemerkt, ja.
Schlau.
Ja, genau.
Okay, also rotes Gemüse eher orange, damit es auch bunt ist. Bunt macht auch mehr Spaß.
Weiß, richtig, genau. Und bitter kommt nicht gut an. Also Brokkoli und Rosenkohl mögen deshalb ja ganz viele Kinder nicht, weil es eben bitter ist. Spinat zum Beispiel mögen auch viele nicht wegen diesem erdigen Geschmack, den der hat. Da hilft zum Beispiel auch total gut, wenn man ein bisschen Zitrone reinmacht oder Basilikum und Spinat. Da passt hervorragend zusammen. Das nimmt eben auch diesen, du weißt, was ich meine, ne? Diesen Erdegeschmack von Spinat so ein bisschen weg. Genau, sowas kann man gut machen. Kinder brauchen natürlich ganz wichtig Kohlenhydrate. Das darf man nicht vergessen als Eltern. Also deshalb die Nudeln per se nicht verteufeln. Versucht mal, Vollkornnudeln zu etablieren. Ja? Vollkornnudeln, Vollkorn, also wirklich volles Korn, nicht Dinkelnudeln, sondern Vollkornnudeln. Und wenn es kein Vollkornnudeln ist, spricht erstmal gar nichts dagegen. Die sind super gesund. Und für alle, die keine Vollkornnudeln mögen, die können mal probieren, dass sie halb Vollkorn und halb normale Nudeln mischen. Das schmeckt dann wirklich, wirklich eigentlich fast jedem sehr gut.
Okay, oder Linsennudeln und sowas, was hältst du davon?
Kann man auch sehr gut machen, genau, wenn das dem Kind schmeckt. Linsennudeln, ich habe letztens auch Erbsennudeln gesehen, sowas ist natürlich hervorragend. Kichererbsennudeln, sowas ist natürlich total toll.
Oder Reis, Kartoffeln.
Natürlich, ja klar, Reis, Kartoffeln, auch super. Genau, richtig, also das.
Und wenn wir jetzt zu den Proteinen gehen, wenn wir ja jetzt ans Käseregal denken im Supermarkt, was ist da so deine Empfehlung?
Ja, da scheiden sich jetzt natürlich die Geister, weil es halt einfach mittlerweile viele gibt, die halt eben vegan leben. Das darf, also das funktioniert übrigens auch. Das wissen wir auch mittlerweile aus wissenschaftlicher Sicht, dass das auch funktionieren kann. Also da gibt es auch erstmal nichts, was dagegen spricht. Zumindest aus derzeitigem wissenschaftlichen Stand. Sowas ändert sich auch gerne mal. Aber Proteine, ja, natürlich, da darf jeder im Prinzip, wenn man Fleischesser ist, ist das natürlich eine gute Idee. Hühnchenfleisch zu essen hat viele Proteine oder eben dann auch auf der pflanzlichen Seite Kichererbsen, weiße Bohnen, perfekt dafür. Also das kann man, Haferflocken, wunderbar. Also Fisch, wer Fisch mag, natürlich, das ist immer auch gut, ja.
Ich denke auch gerade an so selbstgemachtes Müsli, sowas ist sicher auch für viele Kinder dann lecker.
Ja, genau, und das immer wieder beim Thema selbstgemacht und eben nicht die typischen Cornflakes und so, ne, sondern halt eben Haferflocken. Und dann kannst du selber noch was reinmischen, ne?
Ja.
Genau. Und dann hat da wahrscheinlich schon mal 80% weniger Zucker drinnen im Frühstück, als im fertig gekauften. Ne?
Genau. Und so mit Käse und Milchprodukten?
Ja, also wir essen Käse und Milchprodukte tatsächlich, genau. Ja, aber auch hier wieder scheiden sich ja auch viele Geister mittlerweile. Ich persönlich mag es gerne. Ich achte halt dann einfach darauf, dass es bio ist, dass es halt aus einer guten Haltung kommt. Wir sind viel auf Bauernhöfen unterwegs. Das ist mir halt immer persönlich wichtig. Ich versuche halt dann, wenn ich tierische Sachen kaufe, gute Sachen zu kaufen. Und dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Ja.
Okay. Ja, das heißt, wir haben schon so ein bisschen Ideen bekommen jetzt für den Einkauf. Jetzt hattest du vorher ja so tolle Rezeptideen. Also einmal die Sache mit dem Pfannkuchen, der dann pink ist. Das feiere ich ja total. Dann hast du noch die andere Idee schon vorher geteilt mit der Suppe und mit dem Zucchini. Was ist denn noch so was ihr im Alltag oft umsetzt, was deine Kinder lieben?
Ja, genau. Bei uns gibt's Spaghetti Carbonara und da ist halt ein ganzer Blumenkohl mit drinnen in der Carbonara-Soße, ja. Oder jetzt halt zur Kürbiszeit ein ganzer Kürbis war da eingemogelt und dann gab's halt eben dieses Gericht aus dem Kürbis rausgegessen, ne, aus dem Kürbiskopf.
Oh, wie cool! Das ist ja auch so herrlich, aus den Sachen rauszuessen. Das ist wieder Abenteuer.
Abenteuer, genau. Abenteuer, einfach was erleben dabei. Das ist so ein Klassiker. Und mit Suppen kann man wahnsinnig viel machen, wenn man da halt wahnsinnig toll was einmogeln kann. Ja, oder Süßkartoffelpommes. Süßkartoffelpommes. Und ich habe letztes Mal sogar eine lila Süßkartoffel aus Versehen mehr oder weniger gekauft. Das war natürlich dann auch das Highlight überhaupt, ne? Die war halt knalllila, diese Süßkartoffel. Und so eine Süßkartoffel hat halt einfach mal genauso viel Vitamin A wie eine Karotte. Also hat es halt einfach nur gewonnen, ne? Und die sind halt wahnsinnig lecker. Machst halt deine Pommes selber zu Hause aus echten Kartoffeln.
Und nicht wahrscheinlich dann mit weniger Salz, oder?
Eben, und dann halt aus dem Backofen und aus echten, richtigen Kartoffeln oder Süßkartoffeln.
Das ist ja mega einfach cool, mit Olivenöl, oder? Nehme ich an, oder?
Genau, und dann hast du halt echt ein gutes Essen. Mhm.
Ja. Ach, das hört sich so, so wertvoll an. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Süßigkeiten zu sprechen kommen. Ja. Da scheiden sich ja auch die Geister. Soll es jetzt zu Hause eine Süßigkeiten-Schublade geben oder einen Süßigkeiten-Schrank? Oder soll man einfach gar keine kaufen? Weil es ist ja auch so nachgewiesen, so wenn man so gar nichts darf und es immer so ein Verbot ist, dann ist es ja auch nicht empfehlenswert. Du hast es gerade schon gesagt, bei euch zu Hause gibt es einfach keine Süßigkeiten oder habt ihr Ersatz für Süßigkeiten? Wie handhabt ihr das?
Also bei uns daheim gibt es jetzt nicht konsequent keine Süßigkeiten, weil ich sage, bei uns gibt es keine Süßigkeiten, sondern weil ich meistens einfach keine einkaufe, weil wir halt eben unseren Süßigkeitenbedarf außerhalb decken, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn wir essen gehen, gibt es halt danach ein Dessert. Ich würde daheim jetzt nicht auf die Idee kommen, ein Dessert zu servieren. Gibt es aber auch, mache ich halt einfach nicht. Verzichtshunger ist natürlich eine große Sache. Irgendwann tritt halt Verzichtshunger ein. Und das ist ja der Klassiker, den man immer wieder hört, wenn die Kinder über Jahre keine Süßigkeiten bekommen, strikt von den Eltern, und die sind auf eine Geburtstagsparty eingeladen, dann schaufeln die rein. Ne? Mhm. Das darf natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, aber grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass das wahrscheinlich eintreten wird, ne? Wenn das Kind so stark und strikt abgehalten wird von diesen Dingen, die halt einfach in unserer Kultur da sind. Ja. Also wir leben halt jetzt nicht im Wald und auch leider, sage ich manchmal, nicht auf der einsamen Insel, sondern die sind ja da, die umgeben uns ja ständig. Ja? Ja. Und es ist halt da eine Eisdiele und dann halt der Geburtstag, und dann bringt halt auch mal im Kindergarten wahrscheinlich jemand was mit. Wobei es gibt auch Kindergärten, wo Süßigkeiten nicht erlaubt sind. Und da kann man ja auch wieder differenzieren, was ist jetzt eigentlich eine Süßigkeit, ne? Weil wenn jetzt natürlich die Muffins mit Datteln gesüßt sind, ist es ja trotzdem Fruchtzucker und der macht ja trotzdem Karies. Also weißt du, was ich meine? Also ja. Wo ziehen wir denn eigentlich die Grenze?
Mhm. Ja, weil da wäre nämlich auch meine Frage gewesen, was ist denn mit so, es gibt ja Süßigkeiten ohne, sage ich mal, industriellen Zucker. Also das ist natürlich ja sicher eine bessere Alternative, oder?
Es ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, und hier darf man auch wieder nicht vergessen, dass natürlich hier auch schon die Zahnärzte winken und wedeln, weil ja viele Kinder jetzt auch schon Probleme haben mit Karies, mit diesen Quetschis, ne? Ein Quetschi nach dem anderen da eingesaugt wird, der Fruchtzucker hier sich direkt an die Zähne festklebt aufgrund der Konsistenz, und Fruchtzucker macht genauso kaputte Zähne wie weißer Zucker. Also für die Zähne ist es kein Unterschied, ob das der Fruchtzucker ist oder weißer Zucker. Überhaupt kein Unterschied.
Nur für den Körper ist es ein Unterschied.
Für den Körper, für den Blutzucker im Prinzip ist es ein Unterschied. Karies macht der aber ganz gleich, genauso. Mhm. Und ich persönlich würde halt immer so ein bisschen auf die Menge schauen. Ganz egal, ob es jetzt ein Quetschi ist oder ein, fällt jetzt gerade nichts anderes ein, ein Fruchtzwerk. Oder ein Schokoriegel.
Oder Gummibärchen.
Oder Gummibärchen, danke, der Klassiker. Gummibärchen, schau mal, auf sowas komme ich gar nicht. Gummibärchen, genau. Aber ich würde es halt auch wirklich nicht so zum Thema machen. Versuchen wir halt einfach, das gar nicht so zum Thema zu machen. Ne? Denn
also ich glaube,
bei uns ist es jetzt ein Thema mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die beiden fragen jetzt nicht so sehr danach.
Weil es einfach das nicht gibt, und wenn ihr draußen seid, gibt es das manchmal, und das ist vielleicht für euch dann ein Weg, auch ohne diesen Verzichtshunger. Ich würde da gerne noch kurz was ergänzen. Für den Fall, wenn ihr selber auch gerne Süßigkeiten esst, auch Süßigkeiten zu Hause habt und da so einen offenen Umgang mit habt, ist es auch immer hilfreich zu sagen, es feststeht, es gibt eine kleine Menge zum Beispiel jeden Tag, und du darfst entscheiden, wann du die isst und was du isst, und feststeht aber, die Menge regulieren die Eltern. Also das ist auch oft mal so etwas, wo das Autonomiebedürfnis mitgestillt wird, weil es ist ja einfach so, dass Zucker süchtig macht. Also ich bin hier, ich selber kenne das von mir total, dass Zucker wahnsinnig süchtig machen kann und es mir einfach auch viel besser ohne Zucker geht. Wenn ich das dann schaffe in den Phasen, dann geht es mir immer viel besser. Ich bin viel konzentrierter, bin nicht so benebelt. Ich finde einfach auch, dieses Spüren lernen ist mit Kindern beim Zucker ganz wichtig, dass sie spüren, was passiert denn, wenn ich mir jetzt eine Packung Gummibärchen reingezogen habe. Also das darf man durchaus, finde ich, mal ausprobieren. Und dann mit den Kindern ins Fühlen zu kommen, zu sagen, schau mal, du hast jetzt so viel Gummibärchen gegessen, jetzt ist ja dein Körper ganz hibbelig und kribbelig. Und da gibt's übrigens auch, ich habe ja gerade so eine Kinderserie bei Kika mitgestaltet, Stark mit Fidi, da gibt's übrigens auch eine Serie dazu, die heißt, dass ein Kind immer Süßigkeiten essen will. Und da hilft dann auch Fidi, die Fledermaus, in der Folge den Kindern Einfühlung zu schenken und zu überlegen, wie könnte man das mit den Süßigkeiten machen, ohne dass die Kinder das Gefühl haben, sie kriegen gar nichts. Ich glaube, das könnte vielleicht ein liebevoller Umgang sein.
Absolut. Und auch, wie wir es vorher schon gesagt haben, hinter das Bedürfnis schauen. Warum fragt das Kind denn vielleicht? Viele sagen immer, mein Kind fragt ständig nach Süßigkeiten. Ja, warum denn? Was ist denn jetzt eigentlich der Grund? Was will das Kind denn damit sagen?
Ja, ja, genau. Ja. Ganz wichtig, dahinter zu schauen. Ach. Haben wir noch ein wichtiges Thema vergessen, Steffi, was dich immer wieder in der Beratung erreicht?
Was haben wir denn vergessen?
Also wir haben die Vielesser, wir haben die Wenigesser, die Wählerischen. Wir haben Thema Süßigkeiten, wir haben glaube ich, auch das Thema emotionales Essen aufgegriffen, ja. War mir nochmal wichtig.
Ja, vielleicht ist es auch so ein Thema, dass sich viele natürlich auch von draußen viel anhören dürfen, oder? So Klassiker, was sagt die Schwiegermutter, was sagen die eigenen Eltern, was sagt der Kindergarten zum Essverhalten und so weiter. Ne? Mhm. Da halt auch wirklich einfach schauen, was ist so meine Idee und dann halt dabei auch bleiben. Und wenn ich halt jetzt einfach finde, dass mein einjähriges Kind keine Wiener essen soll und die Schwiegermama halt jetzt dann doch, dann darf man, finde ich, schon auch sagen, dass man das nicht möchte und warum man das nicht möchte und auch hier wieder Hintergründe aufzeigen. Ne? Der Klassiker ist ja dann oft, dass es heißt, ja, wir sind ja davon auch nicht gestorben. Ja. Nein, natürlich nicht. Man stirbt auch nicht von einer Wiener, Gott sei Dank. Ja. Aber es passieren halt andere Sachen dadurch einfach. Und das darf man, finde ich, dann schon auch erklären und dann einfach auch Grenzen setzen. Ne?
Oh, das ist nochmal wichtig. Ich hatte das erst neulich, dass auch eine Freundin mir erzählt hat, dass sie dann auch ihrer Schwiegermutter eine Grenze gesetzt hat, als sie dann gesagt hat, so nach dem Motto, wieso isst du das denn nicht? Du bist ja so heikel. Und auch da sich schützend vor das Kind zu stellen, zu sagen, hier darf jeder das essen, was er mag. Ja. Ich glaube, auch das ist nochmal wichtig, sich abzugrenzen. Ja. Und was mir gerade noch einfällt, diese Glaubenssätze, die ja auch oft so aus der eigenen Familie einen beeinflussen. Also so Sätze wie beim Essen muss man ruhig am Tisch sitzen und also dass Essen einfach nicht so viel Spaß macht. Das haben ja viele mitbekommen, weil einfach die Stimmung früher beim Esstisch vielleicht eher nicht so gut war. Oder auch sowas, was auf den Teller kommt, wird aufgegessen. Auch einfach diese Glaubenssätze mal so zu hinterfragen, welche sind denn das noch, die dir da so begegnen?
Ja, ja, ja. Der Klassiker ist auf jeden Fall, was auf den Teller kommt, wird aufgegessen. Viele denken auch, sie dürfen während dem Kochen nicht probieren, weil man dann zu viel isst. Das habe ich auch schon gehört. Der Koch sozusagen, der Koch isst da nichts mehr. Das fand ich war auch ein sehr interessanter Glaubenssatz. Mhm. Beim Essen sind wir still oder ja. Auch ganz toll finde ich auch, alle müssen zusammen essen. Oh Gott, finde ich überhaupt nicht. Jeder isst, wann er Hunger hat. Alle sitzen zusammen am Tisch, finde ich ganz schön und ganz toll, aber nicht alle müssen essen. Also ich esse zum Beispiel ganz oft nicht, wenn die beiden essen, weil ich keinen Hunger habe. Aber ich setze mich natürlich mit ihnen hin und wir sprechen. Aber wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich nichts. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die beiden in dem Moment nicht essen dürfen und auch nicht andersrum.
Ja, ich glaube, das nimmt auch vielen Eltern den Druck raus, auch gerade viele Mamas, die vielleicht dann zu dem Zeitpunkt keinen Hunger haben und sich dann irgendwas reinzwängen, weil sie denken, sie müssen jetzt mit den Kindern zusammen was essen. Ja, es ist sicher schön, hier und da mal eine gemeinsame Mahlzeit zu haben. Absolut. Und da geht es ja auch wieder um die Gemeinschaft und das Zusammensein, um das, wie fühlt man sich dabei. Und natürlich auch sicher an der einen oder anderen Stelle ums Vorbild, nur es muss vielleicht nicht bei jeder Mahlzeit so sein,
absolut, oder? Ja. Nein, nein, nein. Und wir Erwachsenen haben ja meistens auch weniger Hunger als die Kinder. Ne? Also ich esse jetzt nicht 5-mal am Tag was, aber die beiden brauchen es halt einfach, ne? Wegen Wachstum und so weiter. Und es war jetzt aber auch noch nie so, dass ich jetzt halt dabei saß und dann einer gesagt hätte, oh Mama, warum isst du jetzt nichts? Ne? Und man kann ja trotzdem nett dabei sitzen. Also es hat ja damit gar nichts zu tun. Ne?
Ja.
Genau. Und ja.
so, so wertvoll. Ich danke dir so, Steffi, für all die Einblicke und Erfahrungen. Ich nehme mir auch nochmal mit, diese ganzen Themen so beim Essen, wenn man zusammensitzt, auch, dass ein Kind zum Beispiel mehr nehmen darf. Das finde ich auch ganz wertvoll, dem Kind auch diese Autonomie zuzugestehen, auch einzuschätzen, wie viel möchte ich jetzt, auch dann zu sehen, ich habe das jetzt nicht ganz aufgegessen.
Genau,
natürlich, ja. Da steht, glaube ich, bei vielen so dieser Gedanke dahinter, dieses, ich will ja nichts verschwenden oder Essen wird nicht verschwendet. Mhm. Nur da ist auch die Frage, ab welchem Alter kann ein Kind das denn überhaupt kognitiv verstehen? Ja, ja. Also wenn jetzt ein 12-jähriges Kind sich jetzt jedes Mal, was weiß ich, dreimal so viel auf den Teller macht, dann ist es was anderes, als wenn es ein 3- oder 4-jähriges Kind tut.
Genau.
Das ist ja noch in dieser Ausprobierphase, oder?
Ja, absolut, ja. Und ich finde auch, wenn es ein 6-jähriges Kind tut, ist es noch was anderes. Und ich möchte auch anmerken, ich bin jemand, wenn ich satt bin, dann höre ich auf zu essen.
Ja.
Also ich esse meinen Teller nicht leer. Und wenn ich mir zu viel drauf gemacht habe, dann ist das total okay für mich. Und das gestehe ich halt meinen Kindern auch zu. Auch ich weiß jetzt mit 38 Jahren nicht immer genau, wie viel Hunger ich habe. Manchmal mache ich mir zu viele Nudeln drauf und dann esse ich die nicht auf.
Und dann wertvoll, dass du spüren kannst, wann bist du satt. Ich finde auch im Restaurant zum Beispiel, ich weiß nicht, ich war früher mal mit meiner wunderbaren Omi beim Essen und die hat natürlich auch immer mich gezwungen, weil sie hat dann selber das gegessen, was ich nicht mehr wollte. Nur für sie war es die Hochverrat. Wenn das im Restaurant, was man bezahlt hat, sie auch noch schwer bin, ja, nicht aufgegessen hat. Mhm. Und auch das ist etwas, ich merke auch manchmal, dass ich selber im Restaurant das noch so drin habe, dass ich denke, ich muss das ja jetzt aufessen, was völliger Schmarrn ist, sondern eher zu sagen, so, jetzt merke ich bin satt und jetzt lasse ich es irgendwie gut sein. Und das ist ja eigentlich total liebevoll, sich selbst gegenüber dann aufzuhören.
Genau, richtig.
Ja. Also danke, dass du das noch gesagt hast, Steffi, weil ich glaube, das ist für viele nochmal wichtig.
Ja, genau.
Gut. Ja. Steffi, wo findet man denn deine Unterstützung? Wie unterstützt du Familien?
Ja, auf meinem Instagram-Account, so ist deine Familie, unterstütze ich Familien. Ich nehme die jeden Tag mit. In meinen Stories kann man uns jeden Tag beim Kochen zuschauen, beziehungsweise mir jeden Tag beim Kochen zuschauen. Da erfährt man alles Mögliche, wie man kochen kann, wie man die Gerichte sozusagen kochen kann, dass sie besonders gesund sind, dass wir das Maximale an Vitaminen rausholen können. Und dann habe ich einen Familienküchenclub. Da kriegt man dann wirklich jede Woche übers ganze Jahr über verteilt neue Rezepte, mit Videos, mit Infos dazu und auf einer eigenen Plattform gibt es das dann auch noch, ja. Genau.
Okay, dann packen wir alle Links in die Shownotes, damit ihr die Steffi finden könnt. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Steffi. Es haben, glaube ich, ganz viele ganz viel mitnehmen können.
Danke, Martin, für die Einladung.
Ja, und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Bindungsinsel ist wieder auf und zwar nur bis zum 2. April habt ihr die Möglichkeit, den Rabattcode für die Bindungsinsel für das Jahresabo einzulösen. Die Bindungsinsel ist ein Ort, da begleite ich Eltern ganz liebevoll und helfe dabei, die Erziehungskompetenzen zu stärken. Ich helfe dabei, aus diesem Meckern, Schimpfen und Drohen rauszukommen. Und wir machen da auch viel innere Kindarbeit. Das heißt, du lernst vor allem auch liebevoll dir selbst gegenüber zu sein. Und die Bindungsinsel ist für mich ein großer Schatz geworden, weil ich dort vor allem Eltern begleite, die schon ganz viel über bedürfnisorientierte Erziehung wissen und nicht so richtig in die Umsetzung kommen oder nicht so richtig in der Umsetzung bleiben können und immer wieder denken, boah, ich weiß doch so viel und ich krieg's nicht in die Umsetzung. Und wenn du genau das lernen möchtest, dann komm noch auf die Bindungsinsel, schau in die Shownotes, dort findest du auch den Rabattcode und komm gerne ein Jahr auf die Bindungsinsel. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, nur einen Monat mit dabei zu sein. Da kannst du monatlich wieder kündigen. Auch da kannst du gerne unten reinschauen. Du findest alle Infos zur Bindungsinsel in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Tschüss!